The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Weihnachtsdienstag, denn heute ist der 23. Dezember.
Today's announcement is yet another step in our mission to make the United States Navy stronger than ever before.
Präsident Trump hat mal wieder die Presse zusammengetrommelt heute Nacht, deutscher Zeit. Es war kurz vor Mitternacht. Kurz vor Mitternacht, als er im Beisein seines Außenministers, seines Verteidigungsministers und seines Marineministers Folgendes zu verkünden hatte.
The largest battleship in the history of the world ever built. These are the best in the world. They'll be the fastest, the biggest and by far 100 times more powerful than any battleship ever built.
Also zwei neue Superkriegsschiffe will er bauen. Insgesamt soll es später dann 25 neue Schiffe geben. Schiffe der Trump-Class, der Trump-Klasse. Ziel sei es, die Schiffsbauindustrie auszulasten und die Feinde Amerikas in Angst zu versetzen.
America's battleships have always been unmistakable symbols of national power. They'll be the most sophisticated lasers in the world and the most sophisticated laser in the world.
Der Marineminister ergänzte, es gehe um Bausteine zu einer goldenen Flotte.
American strength is back on the world stage. And the announcement of the Golden Fleet, anchored by new battleships, the biggest and most lethal ever, accomplishes all three of those things and marks a generational commitment to American sea power.
Trump garnierte den Auftritt mit verbalen Injurien gegen Joe Biden zum Beispiel.
What the Biden administration did to our country can never be forgotten. They took in millions and millions, 25 million people over the course of 4 years. Many of those people were murderers and drug dealers, prisoners.
Und maulte die Medien an, die es sich nicht nehmen ließen, auch bei diesem Auftritt nach Jeffrey Epstein zu fragen. Der Mann, der ein Zuhälterring junger Frauen unterhielt und damit das Establishment Amerikas versorgte. Epstein ist mittlerweile tot. Aber alle Lebenden, darunter auch Bill Clinton, werden belastet. Belastet sich mit der sogenannten Lolita-Maschine, dem Lolita-Express, auf einsame Inseln haben fliegen lassen. Trump sagt, er sei bei diesen Ausflügen nicht dabei gewesen und überhaupt finde er es ungebührlich, angesichts der neuen schönen Kriegsschiffe nach Epstein zu fragen.
Like for instance, today we're building the biggest ships in the world, most powerful ships in the world, and they're asking me questions about Jeffrey Epstein. I thought that was finished.
Wer auf Seiten der Medien mit Ankündigungen zum Krieg gegen Venezuela oder gar ein neues Friedensangebot an Putin gerechnet hatte, der wurde heute Nacht enttäuscht. Der Präsident hatte wohl irgendwie das Gefühl, angesichts der immer neuen Epstein-Enthüllungen, er müsse mal ein anderes Thema setzen. Deshalb die zwei Kriegsschiffe, die er selbst mitdesignen möchte, wie er gesagt hat, denn von Design verstehe er besonders viel.
The U.S. Navy will lead the design of these ships along with me because I'm a very aesthetic person.
Ansonsten muss man sagen, übellaunig war er gekommen. Übellaunig verließ er die Veranstaltung in Miami in seinem eigenen Hotel. Nicht ohne den Journalisten frohe Weihnachten zu wünschen, falls wir uns vorher nicht mehr sehen.
Thank you very much, everybody. Appreciate it. I hope you're going to enjoy the battleships. They're going to be beautiful. Thank you. And have a great Christmas, if I don't speak to you. Thank you very much.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Hamburgs erstem Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD. Und wir sprechen exakt darüber, was man von der Hamburger SPD und von seinem Regierungsstil lernen kann für die Bundespolitik. Denn er holt bei Wahlen doppelt so viel wie die SPD im Bund. Das hat uns interessiert.
Also es gibt schon eine Kultur des Miteinanders zwischen Politik und Wirtschaft.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt ordnet für uns mal die neuesten Rekorde bei Gold und auch bei Silber ein. Naja, und dann gedenken wir heute Morgen Chris Rea. Der Mann ist gestorben, aber sein Weihnachtssong, der lebt weiter. Die SPD ringt aktuell im Bund mit sich und den Wählern und überhaupt 14% werden nur noch gemessen. Das ist ein Dauertiefstand. Woher kommt jetzt aber die Zuversicht? Na, aus Hamburg, aus der Freien und Hansestadt Hamburg. Denn dort wurde im März die Bürgerschaftswahl klar mit 33,5% von der SPD und ihrem Spitzenkandidaten Peter Tschentscher gewonnen. Doppelt so hoch also wie die Bundespartei bei der Bundestagswahl. Und damit ist die SPD in Hamburg, wie der erste Bürgermeister zu sagen pflegt, der Marktführer im politischen Sortiment. Seit 7 Jahren regiert Peter Tschentscher nunmehr in Hamburg, so dass man doch sagen kann, da lässt sich doch vielleicht was lernen für Bärbel Baas oder auch für den Lars Klingbeil. Und deshalb ist dieses Gespräch für alle verzagten Sozialdemokraten in Deutschland gut geeignet, um einfach mal Zuversicht aufzutanken. Und für die aktuelle SPD-Führung in Berlin ist das Gespräch auch gut geeignet, denn es taugt, tja, als eine Art Nachhilfestunde. Kostenlos und von The Pioneer. Bühne frei also für Peter Tschentscher, der uns hier im Pioneer-Podcast-Studio besucht hat. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Peter Tschentscher.
Guten Morgen.
Der SPD geht's nicht so gut wie Ihnen in Hamburg. Im Bundesgebiet sind die Umfragen nicht so promising. Auch zum Teil wird befürchtet, unter 10%. Halten Sie das für denkbar?
Naja, die Lage ist schwierig bundesweit und wir sind immer noch über 10%, aber natürlich ist das keine gute Lage für so eine traditionsreiche und wichtige Partei wie die SPD. Ich hoffe jedenfalls das Beste und möchte mich eher damit befassen, wie wir Richtung Norden wiederkommen, also nach oben.
Aber wie ist die SPD dahin gekommen, wo sie jetzt ist? Was ist der Hauptgrund, der Kern vom Kern dieses Abstiegs einer Partei, die mit Willy Brandt, Helmut Schmidt und auch Gerhard Schröder wirklich große Triumphe gefeiert hat?
Die Lage ist einfach schwierig bundesweit und wir sind ja diejenigen, die Ampelregierung zur Last gelegt wurde. Als Kanzlerpartei wird man für alles verantwortlich gemacht und viele andere Dinge sind von anderen falsch gemacht worden. Und trotzdem hat die SPD am Ende dafür den politischen Preis gezahlt. Umso wichtiger ist, dass wir das jetzt nicht weiterhin tun, denn auch in der Bundespolitik läuft jetzt nicht alles zum Besten und es wird leicht jemand gesucht, der dafür die Verantwortung trägt und das sollte in diesem Fall vor allem die CDU und der Kanzler sein.
Tut sie ja auch, in den Umfragen
SPD,
steht der Kanzler auch nicht so da.
Aber die SPD jedenfalls braucht wirklich wieder Rückenwind. Man tut so, als sei die SPD als älteste deutsche Partei irgendwie, als wenn die Zeit über uns hinweggegangen ist, aber in Wahrheit ist es umgekehrt. Wir haben eigentlich die richtigen Antworten, nur wir müssen das auch rüberkriegen. Und darin besteht eigentlich die politische Aufgabe, dass wir wieder die Botschaften loswerden, dass wir Lösungen haben für die, zum Beispiel für den Generationenvertrag, was die Rente angeht, für richtige Konzepte in dem Gesundheitswesen. Und das ist nicht so leicht, weil die Fragen wirklich kompliziert sind, aber trotzdem haben wir richtige Antworten.
Aber in Hamburg scheint Ihnen das ja gelungen zu sein. Sie sind dort an der Spitze eines Stadtstaates, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Sie hatten auch dort schon CDU-Vorgänger.
Man sieht es ja in anderen Stadtstaaten, also in Berlin zum Beispiel, sind wir auch ein bisschen unter die Räder gekommen, was ich sehr bedauere. In Hamburg ist die SPD noch, wir sagen immer unter uns, wir sind Marktführer und sind es auch geblieben, weil wir, glaube ich, die richtige Aufstellung haben. Wir kümmern uns ja um die klassischen Themen, Wohnungsbau, gute Bildungspolitik, günstige Kitas, aber wir sind eben an den anderen Themen auch sehr konsequent, man könnte fast sagen hart, also in der inneren Sicherheit. In der Wirtschaftspolitik sind wir die wirtschaftsfreundlichste Kraft in Hamburg und das muss man auch selbstbewusst dann machen. Zu den sozialdemokratischen Themen auf der einen Seite gehört eine Konsequenz auf den anderen Themen, da lebt die CDU von ihrem Image, aber wir müssen uns beweisen und das tun wir in Hamburg. Wir sind eben ausgesprochen wirtschaftsfreundlich. Wir sind auch konsequent, man könnte sagen hart in der inneren Sicherheit. Aber das alles ist die zweite Seite der Medaille. Wir müssen zum Beispiel den Drogenabhängigen, den Drogenkranken helfen, aber hammerhart sein zu den Dealern.
Also Sie beschreiben ja in Wahrheit die Helmut-Schmidt-SPD. Die Helmut-Schmidt-SPD, die wirtschaftsfreundlich war, die auch hammerhart war, das wurde ihm damals von den Jusos zur Last gelegt und gleichzeitig sozialdemokratische Bildungs- und Sozialpolitik gemacht hat.
Und dazu kommt, dass wir zum Beispiel in der inneren Sicherheit in Hamburg ziemlich klar sind, um nicht zu sagen, wir sind klarer und konsequenter als die Union. Wir bedauern auch, dass bestimmte Regelungen immer noch nicht in Kraft getreten sind, obwohl die CDU sie versprochen hat. Das ist natürlich kein Beifallsthema für die Jusos, aber es gehört zur realistischen, pragmatischen Politik dazu und die Leute erwarten, dass wir Probleme lösen. Und deswegen bedauere ich zum Beispiel, um das jetzt nicht so abstrakt klingen zu lassen, wir warten darauf, dass es endlich möglich ist, den biometrischen Datenabgleich für die Videoüberwachung im öffentlichen Raum zu bekommen. Das hat die CDU uns versprochen. Vor der Wahl wurde das aber blockiert von der Union und ist bis heute nicht eingelöst. Und das stört mich, weil wir als SPD in Hamburg natürlich für die innere Sicherheit verantwortlich gemacht werden. Und da wird auf der einen Seite mit einer starken Rhetorik gearbeitet, aber wenn man so will, das Handeln bleibt auf der Strecke. Und deswegen ist das eine Forderung von uns.
Fehlt der SPD ein Otto Schilly, wie es ihn unter Gerhard Schröder gab, also einen roten Sheriff auf Bundesebene?
Na, wir haben auch konsequente Innenpolitiker in der SPD. Zum Beispiel unser Innensenator ist genau an diesen Stellen sehr unterwegs. Er versucht auch auf Bundesebene die richtigen Akzente umzusetzen. Es gibt auch einige andere noch in der SPD. Pistorius war übrigens einer, der das in Niedersachsen ja als Innenminister sehr gut gemacht hat. Übrigens einer der beliebtesten, ich glaube der beliebteste Bundespolitiker überhaupt derzeit. Aber es zeigt, das sind die richtigen Charaktere, die wir haben. Und wir müssen aber auch dazu stehen und müssen sagen, das ist eigentlich der Kern sozialdemokratischer Politik.
Wie umgehen mit der AfD? Sie haben ja in Hamburg auch eine AfD, aber doch anders als woanders. Es ist Ihnen ja offenbar gelungen, Ihnen und den anderen Parteien der Mitte, die AfD klein zu halten, richtig? Was kann man von Hamburg lernen?
In Hamburg ist es gelungen zur Bürgerschaftswahl. Da hat die AfD großen Ankündigungen gesagt, jetzt geht's aber voran. Und am Ende waren sie unter 10%. Ich bin ein bisschen stolz, dass es uns gelungen ist, die AfD bei der Bürgerschaftswahl so klein zu halten. Aber es ist keine Garantie für die Zukunft. Und deswegen sage ich, wir müssen Probleme lösen.
Aber was kann man von Ihnen lernen im Umgang? Es gibt ja verschiedene Rezepturen. Eine Rezeptur wäre, Kommunikation aufzunehmen mit den Wählern, in den Austausch zu gehen. Das sind oft ehemalige Sozialdemokraten, wie wir heute aus der Wahlforschung von Herrn Güllner wissen, in NRW und anderswo. Oder sagt man, da ist strikt Redeverbot, Kontaktverbot und das sind Nazis. Was ist Ihre?
Es gibt keinen goldenen Weg. Wenn ich einen wüsste, würde ich Ihnen sagen. Die AfD an sich ist, weil sie eben keine Haltung hat und keinen Charakter, ist sie ganz schwer zu fassen. Die suchen sich jedes Thema und springen auf. Und damit ist ganz schwer, auch kommunikativ politisch umzugehen. Besondere Akteure sind echte Scharfmacher. Und es gibt diesen wirklich auch verfassungsfeindlichen Teil der AfD, der dazu führt, dass es in bestimmten Landesverbänden mittlerweile schon als gesichert rechtsextrem und gesichert verfassungsfeindlich gilt. Aber es nützt ja nichts. Das sind die, auf die es am Ende ankommt. Das sind die wirklichen Strippenzieher im Hintergrund, die auch so gefährlich sind. Die anderen, die irgendwie noch vernünftig gesprächsbesorgt. Es gibt ja auch vernünftige Gedanken, die von AfD-Politikern mal in die Öffentlichkeit gebracht werden. Aber das ist nicht der Kern. Die AfD hat schon eine ziemlich durchtrieben geschickte Art, den Problemdruck und auch die schwierige Lage, in der Deutschland ist. Wir sind ja wirklich in einer Zeit, in der auf der einen Seite der Ukraine-Krieg tobt und auf der anderen Seite USA, China, Russland, alles so, wie soll ich sagen, auch so neu und feindlich und bedrohlich wird, dass es schwer ist für eine Bundesregierung. Und dass wir,
war unter Willy Brandt auch nicht so leicht, ehrlich gesagt. Blockkonfrontation, Mauerbau, Helmut Schmidt, RAF, Terrorattentate.
Auch schon mal eine Ölkrise. Aber das, was wir erlebt haben vor kurzem im Zusammenhang mit den Energiekosten, dann die ganzen Corona-Geschichten, das waren schon, ich würde mal sagen, echte Stressereignisse.
Wenn Sie durch Berlin gehen, als Stadtoberhaupt von Hamburg, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, na also liebe Leute, liebe Berliner, was fällt Ihnen auf, wenn Sie hier so unterwegs sind?
Berlin ist schwerer zu regieren. Berlin ist leider politisch sehr viel zersplitterter. Also wir haben, ich weiß nicht wie viele, drei Senatsparteien, wenn ich das richtig weiß. Und alles ist ein bisschen knapp, so. Und das macht Regieren schwierig. Aber Hamburg ist insgesamt, glaube ich, strukturierter. Wir haben eine längere Linie. Wir sind etwas politisch stabiler und auch durchsetzungsstärker.
Stärkeres Bürgertum vielleicht auch?
Auch das. Wir haben tatsächlich eine Mentalität, auch in der Wirtschaft, die lokalpatriotisch ist. Wir haben ganz viele Unternehmer und Unternehmerfamilien, die sagen, wir sind hier so erfolgreich, wir geben der Stadt was zurück. Und immer wenn es in Hamburg ein Problem gibt, nehmen wir mal die Energiepreiskrise, da wird nicht nur gesagt, ja, es muss der Politik mal zusehen, dass sie das löst, sondern dann sagen die Unternehmen, was können wir eigentlich jetzt tun? Können wir was beitragen? Also es gibt schon eine Kultur des Miteinanders zwischen Politik und Wirtschaft. Es laufen auch Dinge in Berlin sehr gut. Also die Wissenschaftspolitik zum Beispiel in Berlin, die hat schon Erfolge gehabt, jedenfalls unter Michael Müller. Und deswegen darf man auch immer nicht in Berlin alles so, hier wird glaube ich viel in so einer Berliner Art schlecht geredet.
Der Berliner grummelt gern.
Der grummelt gern und er lässt sich auch ungern was sagen. So. Gerade wenn die Politik kommt. Und so weit kommen wir noch, dass wir uns von denen sagen lassen. Das ist in Hamburg anders. Wenn man in Hamburg als Bürgermeister was sagt, sagen die Leute erstmal, da hören wir mal hin. Ihnen gefällt das nicht alles, aber es ist ein bisschen, wie soll ich das nennen? Das ist ein bisschen, ja, lokalpatriotischer. Man möchte gern einen anständigen Bürgermeister haben. Und wenn dann was sagt, nimmt man das auch an. Erstmal. Man ist nicht mit allem einverstanden, aber es ist ein stärkeres, Identifikation mit der Stadt, mit der Politik, mit dem Rathaus und damit auch mit dem Amt des Bürgermeisters. Das hilft beim Regieren, dass man so einen gewissen Aufmerksamkeitsbonus hat. Und deswegen macht das Regieren in Hamburg auch sehr viel Freude. Und ich glaube, es ist in Berlin schwieriger, wenn ich das so richtig mitbekomme.
Das heißt, die Berliner und vielleicht auch andere Städte sollten ein bisschen mehr Hamburg, ein bisschen mehr Stolz
wagen. Das für ganz Deutschland nicht schlecht, genau. Ein bisschen mehr Hamburg wagen.
Vielen Dank, Peter Tschentscher, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Feinkostkäfer, das klingt nach Genuss, nach Tradition, nach München. Doch hinter dem Glanz des Feinkostimperiums steckt mehr als Pralinen und Prominenz. Zum Beispiel harte Arbeit. In unserem MyWay-Podcast führt Frank Doppheide mal in das Thema ein.
Ihr Vater gilt als Erfinder des Party-Services. Das ist aber irgendwie ein komisches Wort und ich glaube, wir müssen das nochmal einordnen, weil die Welt war ja damals anders. Also es ging den Deutschen gut, es ging den Münchnern mal ganz besonders gut. Berlin war irgendwie noch zweigeteilt. In München spielte die Musik. Man hatte die Bavaria-Studios und Helmut Dietl war da und die ganzen Schönheiten waren da. Es war viel Glanz in der Stadt. Und ein Wort, das heißt Schickeria. Das kann der Rest von Deutschland gar nicht. Aber in München ist er zu Hause. Und ihr Vater und das Unternehmen war irgendwie mittendrin und voll dabei sozusagen. Die Menschen wollten es krachen lassen. Und ihr Vater hat sich die unglaublichsten Sachen ausgedacht. Er hat einen schönen Satz gesagt. Wir leben von der Kultur der Einfallslosigkeit. Also die wollen was Tolles machen, wissen aber gar nicht wie. Dann rufen sie uns an. Und er hat es krachen lassen.
Jeder spürt. Und Saft und Shampoos an der Bar in der Schickeria.
Große Vergangenheit ist klar. Aber was sagt Michael Käfer nun über die Zukunft eines Gewerbes, das wir früher etwas despektierlich Party-Service genannt haben?
Die Tischkultur ist ein bisschen runtergegangen in allem. Aber ich sehe das als Riesenchance, besonders für Unternehmen wie uns, damit die Gäste zu überraschen. Eine Ente zu tranchieren, das Krebs-Suzette zu flambieren am Gast, also einfach am Gast zu arbeiten, wo ich auch so leicht noch mit aufgewachsen bin. Und was neue Themen sind. Und was aber positiv ist, weil du halt einfach dadurch durch tolle Tischkultur wieder die Gäste überraschen kannst.
Sie finden die aktuelle Folge Tischkultur und Partylöwen unseres MyWay-Podcasts mit Michael Käfer und Frank Doppheide auf thepioneer.de. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da sind die neuen Silber- und Goldrekorde das Top-Top-Thema. Und unsere Frau vor Ort an der Wall Street ist Anne Schwedt, unsere Börsenreporterin. Sie hält uns auf dem Laufenden das ganze Jahr über. Also auch jetzt, ab in die USA. Wir schalten nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Und Anne, dann sag uns doch, wie sind wir in diese letzten Handelstage des Jahres gestartet?
Ja, an der Wall Street, da lief es echt im wahrsten Sinne des Wortes glänzend. Gold ist gestern auf ein neues Rekordhoch von knapp $4,480 je Feinunze gestiegen. Die Futures legten rund 1,9% zu und liegen damit fast 70% seit Jahresbeginn im Plus. Silber zog sogar noch stärker an und kletterte auf knapp $69, ein Zuwachs von gut 128% im laufenden Jahr. Dahinter steckt einfach die Suche nach Sicherheit. Nach 3 Zinssenkungen der Fed, hohen Staatsdefiziten in den USA und Europa und anhaltender geopolitischer Unsicherheit nutzen viele Investoren einfach Edelmetalle wieder gezielt als sicheren Hafen im Depot. Trotz des Edelmetallbooms laufen die Aktienmärkte aber zum Wochenauftakt ebenfalls sehr gut. Der S&P 500 ist um gut 0,6% gestiegen, der Dow Jones knapp 0,5% und der Nasdaq Composite um 0,5%. Getrieben wurde der Anstieg vor allem von KI-Schwergewichten. Nvidia legte nach Berichten über bevorstehende H200-Lieferungen nach China gut 1% zu, Microsoft rund 4% und Oracle mehr als 3%. Viele Anleger setzen damit weiter auf eine späte Santa Claus Rally, auch wenn die Bewertungen hoch sind und sich parallel ja auch eine deutliche Umschichtung in sichere Häfen wie ja zum Beispiel Gold zeigt. Das ist alles ein Hinweis darauf, dass der Jahresendoptimismus an der Wall Street in diesem Jahr mit einer ordentlichen Portion Vorsicht gemischt ist, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass zwei Tage vor Weihnachten gestern der britische Musiker Chris Rea nach Hause gefahren ist, in den Himmel. Der Mann, der uns einen der schönsten Weihnachtshits aller Zeiten geschenkt hat. Er ist gestorben. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. Die Entstehung dieses Klassikers war alles andere als festlich. Chris Rea steckte nämlich Ende der 70er Jahre, tja, in dem, was man wohl eine Lebenskrise nennen muss. Sein Manager hatte ihn verlassen, nicht wegen erfolgreicher Zusammenarbeit. Seine Plattenfirma drohte mit Rauswurf und dann war da noch die Sache mit dem Führerschein, Alkohol am Steuer. Weihnachten 1978 fährt also seine Frau den Mini Cooper, mehr war nicht drin, vom Plattenstudio in London nach Hause ins 400 Kilometer entfernte Middlesbrough. Draußen Schnee, Stau und innen drin im Auto Zweifel, Selbstzweifel. Chris Rea blickt durch das beschlagene Fenster auf all die müden und genervten Gesichter in den Nachbarautos, dieser Blechlawine raus aus der Stadt. Und er beginnt zu summen, melancholisch zu summen. Und weil er als Beifahrer die Hände ja ohnehin frei hat, schreibt er ein paar Liedzeilen dazu auf. Die Zeilen landen zunächst in einer Kiste. Die Kiste mit dem Titel Unbrauchbare Ideen. Ein Weihnachtslied, unvorstellbar damals für den ernsthaften Künstler Chris Rea. Erst Jahre später, durch Zufall, beim Herumklimpern auf einem Synthesizer, findet er die Melodie. Und plötzlich passt alles. Text, Ton, Timing. Der Song erscheint 8 Jahre später und auch nur als B-Seite und wird später dann dennoch zum Dauerbrenner. Ein Lied, das seither jedes Jahr aufs Neue nach Hause fährt. Mit uns allen, in die Wohnzimmer, im Autoradio. Und es fährt auch in unseren Herzen mit. Nur allein dieser Song hat Chris Rea jährlich Tantiemen bis zu 250.000 Euro beschert. Der Stau damals hat sich, würde ich sagen, mehr als gelohnt. Aber Geld ist ja nur das eine. Das künstlerische Vermächtnis von Chris Rea, das ist das andere. Und deshalb gilt für ihn allemal, niemand geht so ganz. Und dieser Sänger geht, aber sein Song bleibt für die Ewigkeit. I'm driving home for Christmas. I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. Ich wünsche Ihnen einen weihnachtlich beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Driving home for Christmas. Driving home for Christmas. With a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same.